Wir lesen heute einen Abschnitt aus dem Buch Prediger. So heißt das Buch, da geht es nicht um mich oder um Paul, sondern so heißt das Bibelbuch im Alten Testament. Kapitel 3, Verse 1 bis 11. Das ist überschrieben, alles hat seine Zeit und wir finden das auch gleich im ersten Vers. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Diese Woche hatte ich am Dienstagnachmittag meine Predigt fertig geschrieben. Und es war nicht die, die ich jetzt halte, es ist eine andere. Und als ich nach Hause kam und meiner Familie davon berichtete, Dienstagabend um Nacht, und es kommt nicht oft vor, dass ich am Dienstag meine Predigt fertig habe, da sagte meine Tochter Jessica: Super Daddy, dann hast du jetzt ja 3 Tage frei. Also das ist so in den Gedanken unserer Kinder. Daddy arbeitet von Montag bis Freitag und am Wochenende macht er Wochenende wie alle anderen. Und wenn er Dienstag schon die Predigt hat, der macht ja nichts anderes als Predigt schreiben. Dann hat er frei. Also ich wollte die Tage sowieso nicht frei machen. Aber als dann die Nachricht am Dienstagabend von Familie Eisenhut kam und ich auch nochmal meine erste Predigt durchgelesen habe, habe ich gemerkt, ich muss das umschreiben, ich muss das neu machen und deshalb werde ich heute über das Thema sprechen. Alles hat seine Zeit. Ich sage nochmal, liebe Salo, lieber Sam, mit der Geburt eurer Tochter ist ein Wunder wahr geworden. Das habe ich ja bereits erwähnt. Lange hattet ihr gehofft, gebangt, gebetet. Ihr habt getrauert, losgelassen, aufgegeben und zuletzt doch gejubelt. Ein Wunder war geschehen und ein Wunder ist ein Eingreifen Gottes in einen nach wissenschaftlichem Ermessen nicht nachvollziehbaren Vorgang. Also etwas, was man nicht erklären kann, ist geschehen. Gott hat euch mit einem neuen Leben beschenkt. Das ist ein unbegreiflicher Akt der Schöpfung. Und damit meine ich jetzt nicht, was man biologisch über das Werden eines Kindes schon weiß. Damit meine ich nicht, was wir alle schon herausgefunden haben, wie sich eben eine Eizelle mit einem Spermium verschmilzt, wie diese DNS von jedem die Hälfte der neuen Zellkern zu einem neuen Zellkern wird, dieser sich teilt. Dann entsteht der Kopf, irgendwann der Herzschlag, die Gliedmaßen. Ja, das kann man ja sogar alles, hat man schon fotografiert, wie das im Bauch zustande kommt. Das meine ich nicht mit einem Wunder, sondern obwohl am Schluss in der Regel ein wohlfunktionierendes, komplexes Wesen da entstanden ist und wir vieles nachvollziehen können, die Entstehung eines Menschen bleibt doch immer auch ein ganz großes Geheimnis. Denn jeder Mensch ist ein Unikat. Und bei den vielen Milliarden Menschen, ich glaube zurzeit sind es 8 Milliarden auf dieser Welt, ist keiner wie der andere. Und selbst die eineiigen Zwillinge, die die gleiche DNS in sich tragen, haben eine ganz unterschiedliche Persönlichkeit. Was für ein Wunder, wenn neues Leben entsteht. Was für ein Wunder, wir können es nicht begreifen. Und so schreibt der Prediger davon, wie Leben entsteht und auch wie Leben vergeht. Alles zu seiner Zeit, einen Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat und den wir Menschen nicht immer nachvollziehen können. Auch das Sterben ist unbegreiflich aus der Perspektive von uns Menschen. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was im Universum passiert. Manchmal schenkt uns Gott einen kleinen Einblick in die geistliche Welt. Sonst nehmen wir fast nur die natürliche Welt wahr und selbst dort nicht alles, was hier passiert. Und wir erkennen es und begreifen es nicht, wie groß das Universum ist. Und manchmal fühlen wir uns in dieser Größe Gottes und in der Größe des Universums und in unserer eigenen Kleinheit oder in unserer eigenen Minimalität, keine Ahnung. Wir fühlen uns manchmal Gott ausgeliefert. So fühlt es sich auch manchmal an. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eines gleich zu Beginn festhalten. Wohl dem, dessen Gott ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, von dem wir wissen, dass er es gut mit uns Menschen meint. Ein Gott der Liebe und der Treue. Ein Gott, dem wir vertrauen können, auch wenn Dinge passieren, die wir als Menschen nicht nachvollziehen können, die für uns keinen Sinn machen. Und so kommt der Prediger in diesem Abschnitt zu dem Schluss, dass eben viele gegensätzliche Dinge in dieser Welt 100.000, 10.000-fach am Tag passieren und sie stehen einfach so gegenüber und Gott hat die Zeit dafür gesetzt. Das Geborenwerden und Sterben, Pflanzen und Ausreißen, Töten und Heilen, Niederreißen und Aufbauen, Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen und so weiter. Und am Schluss stellt er die Frage, was also hat der Mensch davon, dass er sich überhaupt abmüht? Wenn doch all die Dinge passieren und wir haben sie gar nicht in der Hand, wir können sie nicht greifen, was hat denn dann eigentlich der Mensch davon, dass er sich abmüht? Die Frage ist absolut berechtigt. Und gerade als junge Eltern sollte man sich die Frage tatsächlich nochmal stellen, was hat man denn davon? Von den ersten Monaten, wo das Baby nur schreit, weil es Hunger hat, wo man Windel wechselt, wo man nur beruhigen muss, da kommt noch nicht viel zurück, zumindest nicht Gesteuertes. Sam, ich möchte dich nicht so sehr ermutigen, die nächsten Jahre geht es weiter mit Anziehen helfen, erziehen, ja, das richtige Verhalten weitergeben, Gewohnheiten entwickeln und wenn du jetzt denkst, das kriege ich hin, dann sage ich dir, es kommt noch die Trotzphase, die Schreiphase, die das will ich alleine machen, Phase und was auch noch immer. Also von daher die Frage tatsächlich, was hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Sam, ihr habt es euch gut überlegt, oder? Kein Weg zurück, genau. Es war eine rhetorische Frage, du musst nichts sagen. Aber jetzt kommt's. Der Mensch erlebt im Menschsein etwas, dass er den Tieren voraus hat. In seinem sich abmühen, und das ist okay, der Mensch müht sich ab, ja okay, aber in diesem sich abmühen erlebt der Mensch etwas, das dem Menschen ganz eigen ist. Der Mensch wird geliebt und er kann lieben. Der Mensch wird geliebt und er kann lieben. Im von Gott gedachten Idealfall entsteht ein Kind aus Liebe. Und wer liebt, der denkt nicht an Kalkulation und Berechnung. Der denkt nicht an all das, was da noch kommt. Sondern wer liebt, der macht verrückte Dinge aus der Emotion heraus, aus dem Bauch heraus, einfach weil es richtig ist. In der Gemeinschaft, in unserer Gemeinschaft, im Miteinander, in der Familie, in der Gemeinde, dort, wo wir zusammenkommen, dort lieben, dort lachen, und dort leiden wir zusammen. Wir lachen und wir freuen uns mit Salome und mit Sam. Weil geteilte Freude und geteiltes Lachen und geteilte Liebe doppelte Freude und doppelte Liebe sind. Wir weinen mit Familie Eisenhut. Weil geteiltes Leid wahrscheinlich nicht halbes Leid ist, weil Leid ist doch etwas, was zutiefst persönlich erlebt wird. Aber es ist etwas, wo wir zusammen durchstehen können. Und wir spüren, wir sind im Leid nicht alleine. Und so kommt der Prediger in Vers 10 zur Aussage: Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt. Die Last des Geborenwerdens genauso wie die Last des Sterbens. Aber im Miteinander, in der Gemeinschaft, vor allem in der Liebe, was uns eben unterscheidet von allen anderen Geschöpfen, wird die schwere Last erträglicher. Das Fazit des Predigers am Ende des Absatzes, dann in Vers 11, das bringt diesen Gedanken nochmals auf den Punkt. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Schauen wir uns die drei Sätze nochmal im Einzelnen an. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Ich sage es euch ganz ehrlich, bei mir sprengt mein Denken. Das kann ich nicht fassen, nicht halten, vor allem nicht nach der letzten Woche. Dass Gott die Zeit gesetzt hat. Und es ist wieder mal deutlich, wie Gott in seiner Größe außerhalb unseres Zeitempfindens steht. Außerhalb unserer Zeit. Für ihn, so steht es im zweiten Petrusbrief, für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Und so wie wir mit unserer Uhr die Stunde, die Minute, den Tag bemessen, das misst Gott ganz anders. Wir können Gottes Zeitmaß nicht begreifen. Dass Salome und Sam 10 Jahre warten mussten, nur Gott weiß es. Dass Marcel so früh gehen muss, es macht für uns keinen Sinn, keinen einzigen. Und doch dürfen wir vertrauen, dass Gott auch darin die rechte Zeit bestimmt hat und gefunden hat, auch wenn es für uns nach menschlichem Ermessen so schwer nachzuvollziehen ist. Wir können es nicht nachvollziehen. Doch etwas hat Gott in das Herz des Menschen hineingelegt. Und das, was er ihn hineingelegt hat, das ist wie ein Geheimnis, wie ein Geheimnis. Und wenn wir dieses Geheimnis für uns durchforschen und eine Antwort darauf bekommen, dann kann uns die Antwort Kraft und Stärke und ja auch Trost geben. Es ist der zweite Satz in Vers 11. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ja, meine Güte, wie kommt denn dieser Satz in diesen Abschnitt rein? Was steht hier drinne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Bei all dem, was uns beschwert und was uns überhaupt keinen Sinn macht, macht solch ein Satz. In dem, was Gott uns in den Gegensätzen dieser Welt zumutet, wo er uns teilhaben lässt an schönen und schmerzlichen Dingen, da hat er in uns den Wunsch hineingelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und wenn wir danach fragen, was ewig ist, dann gibt es von Gott her nur eine einzige Antwort. Eine einzige Antwort. Und wenn wir die Antwort für uns finden, dann ist es eine Antwort, die uns Kraft macht, Mut gibt und uns Stärke gibt, vor allem aber eine Antwort, die uns tröstet. Denn das, was ewig ist, ihr Lieben, hört zu, das, was ewig ist, das ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer. Ihr Lieben, hört zu, das, was ewig ist, ist die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, mit Jesus. Das ist das, was Gott als Frage in uns hineingelegt hat, in unser Herz. Die Frage nach dem Ewigen. Das, was alle Zeiten, alle Freude, alles Lachen, allen Segen überstehen kann, das ist, dass wir das hinbekommen, unsere Beziehung mit Jesus. Jesus ist der Ewige. Er ist der, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Er ist der, der uns herausholt aus einem Leben, das hin und her geworfen ist und uns hineinpflanzt in ein Leben mit Ziel, mit Inhalt und mit Sinn. Was für ein Vers steht hier in diesem Abschnitt, der so groß ist und der nicht begreifbar ist und der uns so eine klare Antwort gibt. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt alles wissen, aber die uns einen emotionalen Anker gibt, einen geistlichen Anker gibt in Ewigkeit. Sam, eigentlich steht hier Salome und Sam, richtet es ihr aus, ihr beiden. Ihr habt für euch diese Frage beantwortet. Ihr habt das Leben für euch entdeckt. Ihr habt nach dem gefragt, was ewig ist. Und ihr seid zur Antwort gekommen, euer Leben mit Jesus zu leben, egal was da komme. Ob kinderlos oder als Familie. Eure Entscheidung, euer Entschluss stand fest. Ihr lebt mit Jesus. Nun seid ihr voller Freude und Leidenschaft, diese Frage, diese Antwort auf die Ewigkeit, dieses Ewigkeitsleben an eure Emi weitergeben zu dürfen. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können. Dem Wunsch, nach dem zu fragen, was ewig ist, nachzugehen und eine Antwort geben zu können. Wie großartig. Auch Marcel Eisenhut hatte für sich die Frage nach der Ewigkeit beantwortet. Was für ein Trost. Er hat die Beziehung mit seinem Schöpfer gepflegt. Er hat sich ganz an Jesus gehängt. Und er hat dies mit seiner Taufe im Jahr 2012 öffentlich zum Ausdruck gebracht. Am Dienstag ist Marcel gestürzt in die Hand Gottes. In die Hand Gottes. Davor hat er die Frage nach der Ewigkeit mit einem klaren Ja beantwortet. Ja, ich lebe für und mit Jesus. Hast du, wie du heute Morgen hier bist, für dich diese Frage klar beantwortet? Die Frage nach dem, was ewig ist. Der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Vielleicht ist der Tag heute für dich, um Jesus mit einem klaren Ja zu antworten. Dazu lade ich dich ein, auch gerne nach dem Gottesdienst hier noch nach vorne zu kommen, um das festzumachen, um für dich beten zu lassen. Es ist eine wichtige Entscheidung, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Das, was da so klein bei Prediger 3, Vers 11, Abschnitt B drinsteht. Und so endet dieser Abschnitt mit den Worten des Predigers. Und auch das, meine Güte, wer hat es da reingeschrieben für die Predigt heute? Das gibt es ja gar nicht. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Wir können uns drehen und wenden, wir können diskutieren, wir können anklagen, wir können trauern, wir können unseren Kopf in den Sand stecken, wir können aktiv werden. Und trotzdem können wir Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Und deshalb sage ich als Zusammenfassung, Gott ist gut. Gott ist Gott und er ist gut und daran halte ich fest. Psalm 103 in Vers 8 bringt es gut in der Zusammenfassung. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Nach allem, was wir heute besprochen haben, lasst uns diesen Vers nicht als hohn verstehen, sondern als ganz großen Trost, wo Gott einfach mehr weiß und kann und ist als wir. Und festhalten an dem, was uns ein Anker im Leben ist. Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Auch wenn ich Gottes Werke nie voll und ganz begreifen kann. Amen. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Und wie das ist, weiß ich nicht, was bei uns jetzt gerade so rumschwirrt, Gott weiß es. Aber es ist gut, jetzt zu Jesus zu gehen. Einfach zu kommen, wie wir sind. Und Gemeinschaft zu haben in der Anbetung mit ihm. Und dazu möchte ich beten und auch wenn wir heute schon ein paar Mal aufgestanden sind, möchte ich euch bitten, auch jetzt euch nochmal mit mir zu erheben. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir einen Fels in der Brandung haben, ein Orientierungszeichen in unserem Leben, ein Fixpunkt, der unverrückbar ist. Ich danke dir, dass wir Gemeinschaft mit diesem großartigen Gott haben dürfen, der so über dem steht, was wir oft begreifen können. Und trotzdem beten wir dich an, geben dir alle Ehre und sagen, sprich du zu unserem Herzen. Sei du hier, wir kommen zu dir und beten dich an. Amen.